Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Heute wird's richtig lecker im Ab 21 Podcast. Wir essen Pizza und wir sagen euch, wie eine richtig gute neapolitanische Pizza geht. Ihr braucht Zeit und ihr braucht die richtigen Zutaten. Und wie man das dann zusammenrührt, das sagt uns Emanuele Cirillo. Er ist aus Italien, ist vor ein paar Jahren nach Berlin gekommen, weil er keinen Bock mehr hatte auf sein Leben in Italien und vor allem seinen Job und hat hier ein Restaurant aufgemacht. Und das läuft ziemlich gut und er kann uns sehr gut erklären, warum eine neapolitanische Pizza ganz viel Liebe und Zeit braucht. Auch in diesem Podcast Sara Trovatelli. Sie ist Sprecherin der True Italian Pizza Week, die in Berlin gerade läuft. Da werden die besten Pizzerien der Stadt vorgestellt. Man kann sich von einer Pizza zur nächsten hangeln. Und Sarah sagt uns, was das alles mit italienischer Esskultur hat. Auch da, es geht um viel, viel Zeit. Und wir sprechen mit Andy Kranki, einem Mann, der Räder designt, mit denen man sehr gut Pizza ausfahren kann. Und man muss sich dabei noch nicht mal richtig anstrengen. E-Bikes, das alles im Ab 21 Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben keine Pizza Hawaii und das ist gut so. Hat ein Restaurant in Berlin sich mal auf die Fahnen geschrieben, wollte damit einfach sagen, bei uns gibt's richtige neapolitanische Pizza. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, dass wir heute auch richtige neapolitanische Pizza haben und zwar von Emanuele Cirillo. Ciao.
Hallo.
Hallo, schönen alles. Guten Abend.
Hallo, ciao.
Du bist nicht alleine hier heute Abend, sondern mit dir ist Sara Trovatelli, Sprecherin der True Italian Pizza Week.
Hallo.
Berlin. Findet diese Woche statt. Wir wollen später noch drüber sprechen, was das ist. Aber Emanuele, ihr habt drei Pizzen mitgebracht.
Ja, wir haben
welche?
Wir haben eine Pizza mit San Marzano Sauce. San Marzano ist ein Tomaten aus Neapel. Und Büffelmozzarella, ganz einfach und traditionell. Und wir haben eine Salsiccia en Friarielli mit Salsiccia mit Fenchelkerne. Das, ich weiß,
das ist meine Lieblingspizza, als hätte er es gewusst.
Und,
sehr gut.
Und Stangenkohl.
Ja.
Das ist eine Qualität, die nur in Kampanien, in Neapel haben, wir haben. Und wir haben eine Pienolo. Pienoli sind Tomaten aus Vulkan, Vesuvio. Und mit ganz normal Mozzarella für die Latte, Kuh.
Okay, dann sag mal, wie groß muss eine neapolitanische Pizza sein? Also Zentimeter so.
Muss ungefähr zwischen 30 und 33 Zentimeter groß. Das Teig ist ein bisschen verschieden von klassischer Pizza.
Mhm.
Hat eine Hand, das ist...
fluffig?
Ja, und leer muss sein. Oder ist,
also kein, ist Brot. Kein Cheese Crust, wie bei Pizza Hut.
Ja, in Neapel ist nicht so.
Okay, aber wie muss man den Teig oder wie viel Zeit braucht ein guter Teig?
So, 20 Minuten zu machen.
Was?
Und 48 Stunden zu wachsen.
Okay, also man muss, wenn man jetzt am Samstag, nee, wenn man jetzt anfängt, kann man für Sonntag Pizza machen.
Ja, wir haben heute gemacht, auch für Montag.
Für Montag schon.
Für Montag. Das ist perfekt maturiert und du hast keine Lust auf Wasser danach.
Ach so,
du kannst
okay.
Schlafen. Ist ein bisschen ethisch, dieser Teig.
Ethisch?
Ja, weil ich kann nicht deine Nacht nehmen.
Ach so, verstehe. Also du willst, also der Teig braucht die Zeit, um zu ruhen, zu schlafen und damit in meinem Magen muss er leicht sein. Verstehe. Was muss alles rein in den Teig? Welches Mehl?
Neapolitanischer Teig ist ganz einfach. Mhm. Wasser, Hefe, Salz und Mehl.
Was für ein Mehl?
Wir benutzen ein Mehl von, kann ich die Firma sagen?
Ach,
von
Piep.
Von Neapel. Ist Mehl von Neapel, das ist ganz bekannt.
Okay, aber welche? 550, 1050, 840?
Ich glaube, auf Deutsch, wir sagen 00.
00?
Auf Italienisch, ich glaube, ist 451 auf Deutsch.
Weizenmehl.
Ja, Weizenmehl.
Okay, kommt noch irgendwas anderes rein? Grieß?
Für neapolitanische Pizza? Nein. Wir benutzen nur... kein Korn oder verschiedene Mehl. Wir machen nur mit 4-5-1 Mehl, ganz einfach.
Du hast ja ein Restaurant hier in Berlin,
ja.
Ganz bei uns in der Nähe, sag nochmal, wie es heißt, das darfst du laut sagen.
Malafemmera. Malafemmera.
Ganz bei uns in der Nähe, wir werden demnächst auch nochmal bestellen, mit Sicherheit. Das, den Teig, den du machst, ist das ein Teig aus deiner Familie zum Beispiel oder ist das ein Tradition?
Nein, das ist ein Teig, das ist ein neapolitanischer Teig, ist richtig fast Standard. Danach wechselt für jede Pizzaiolo wechselt dieser Teig. Aber meine Familie macht nicht in Pizza.
Ach so. Also, du bist der erste Pizzabäcker in deiner Familie?
Ja, ja? Aber seit ein Jahr. 2 Jahre.
Okay.
Ich war,
was hast du davor gemacht?
Produktion, Fernsehproduktion in Italien.
Genau. Ah, und, so. Und warum bist du dann hierher gekommen und hast gesagt, jetzt Pizza?
Ich kann nicht sagen. Ich
kann nicht. Okay, wir reden weiter über Pizza. Was ist deine Lieblingspizza?
Diese mit Pienaro, das ich dir gebracht habe.
Okay, dann wollen wir die gleich hören. Hören, genau. Wollen wir sie gleich essen. Ihr merkt schon, ich hab relativ viel Hunger mitgebracht. Sag noch zuletzt, was magst du gar nicht auf der Pizza? Du, was findest
Pineapple.
Du? Pineapple. Also ja, Ananas ja. Geht gar nicht.
Nein, aber zum Beispiel, etwas, das ist ein Klischee hier in Deutschland, in den Neapel machen wir auch für Kinder Pizza mit Pommes und Würstel.
Und das heißt auch Würstel? Das heißt in Italien auch Würstel dann?
Würstel. Ja? Ja, wir sagen gleich.
Und dann ist, okay, also ja, es ist keine deutsche Pizza, sondern es gibt es auch bei euch
ja,
zu Hause.
Ja, gibt es mit Würstel, Mozzarella und Pommes.
Emanuele Cirillo, Chef der Pizzeria Malla Femena, die einzige in Berlin übrigens, die den Test eines bekannten Pizzaschutzvereins bestanden hat. Gibt dort also echte neapolitanische Pizzen. Wie Emanueles und Sarahs Verhältnis zu der deutschen Variante der Pizza ist, darüber reden wir gleich. Jetzt erstmal essen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Gefrorene Pizza haben wir hier natürlich nicht. Wir haben richtige, echte neapolitanische Pizza hier, dank Emanuel Cirillo. Vielen Dank. Ich konnte immer noch nicht essen, weil wenn ich essen würde jetzt, dann ganz viel Spucke, Speichel im Mund. Das wäre nicht so toll. Aber Sara Trovatelli ist ja auch hier, Sprecherin der True Italian Pizza Week, die jetzt schon seit 2 Tagen läuft.
Nee, seit gestern. Und noch bis nächsten Mittwoch.
Was ist das?
Also es ist ein Event, um die echte italienische Pizza zu feiern. Das heißt, wir haben 29 italienische Pizzerien in Berlin, die teilnehmen an diesem Event. Und jede Pizzeria hat zwei besondere Pizzasorten gewählt. Und diese zwei werden, also eine von diesen zwei plus ein Getränk, wird während dieser Woche für 10 Euro angeboten. Und das Event findet in den Lokalen statt, also damit die Kunden direkt sich in die Lokalen begeben und diese echte italienische Pizza kennenlernen können, wenn sie das noch gemacht haben.
Warum glaubst du, muss man das machen? Gibt es keine gute Pizza bislang? Und muss man das so nehmen und einen Rahmen drum machen und sagen, hier ist richtig gute Pizza? Oder warum macht ihr das?
Warum machen wir True Italia? Ja. Das ist die Frage. Ja. Das Projekt ist 2015 entstanden als Netzwerk von italienischen Restaurants in Berlin, weil wir sind als italienisches Magazin in Berlin entstanden und wir waren schon befreundet mit vielen Gastronomen, die sehr gute italienische Restaurants in Berlin haben. Und wir haben gedacht, ja, warum nicht diese Qualität zertifizieren, damit alle das gleich erkennen können, das ist richtig italienisch. Und das erste Event haben wir 2016 gemacht, 72 Hours True Italian Food ist der Name. Dieses Jahr findet zum dritten Mal statt. Und ja, dadurch wollen wir zeigen, was richtig italienisch ist, was nicht die Nationalität des Kochs oder des Besitzers zeigt, sondern die Qualität, die Aufmerksamkeit und die Leidenschaft, die wir für Essen haben.
Und es geht nur um Pizza, also man kann jetzt nicht einen Teller Pasta bestellen.
Achso, ja klar, aber ja, das Angebot des Events ist Pizza, aber die Restaurants haben das ganz normale Menü, man kann alles bestellen. Nur 14 Euro diese Pizza plus Getränk.
Wo in Berlin, außer bei Emanuele, kriegt man denn sowas Gutes, gut italienisch? Muss man da in der Mitte bleiben oder gibt es auch irgendwo weiter draußen? Oder wird es da schlechter, je weiter man rausgeht?
Nein, gibt es überall gute italienische Restaurants. Das hängt nicht vom Stadtviertel
ab. Hängt nicht vom Stadtviertel ab. Wie oft gehst du italienisch essen?
Ziemlich oft. Ich bin jetzt in Berlin seit 6 Jahren. Das heißt, ich vermisse auch meine Küche, meine Traditionen. Und ich denke, einmal, auch zweimal pro Woche.
Ja, wenn ich daran denke, wenn ich im Ausland mal gelebt habe für kürzere oder längere Zeit, ich war nie Deutsch essen, weil Deutsch essen heißt im Ausland immer irgendwie Fleisch mit Knödeln und irgendwie so, war sehr, sehr unattraktiv. Emanuele und Sarah, an beide vielleicht die Frage. Ich habe vorhin mit einer Kollegin über gute Pizzen gesprochen, über gute Pizzen aus Köln, wo wir beide gewohnt haben eine lange Zeit. Und da macht der Pizzabäcker Öl auf die Pizza.
Oh, das muss Manuele beantworten.
Ist das
in Teigöl?
Nein, die Pizza ist fertig und er gibt sie dir in der Schachtel und dann sagt er, willst du Öl drauf haben oder nicht? Knoblauchöl, Chiliöl, irgendwie sowas. Bäh oder... Yay.
Ja, kann man machen. Wir auch bieten Knoblauchöl mit Rosmarin und scharfe Soll.
Macht ihr auch?
Sie fragen. Ja, aber ist nicht typisch.
Ist nicht ethisch? Mehr,
nein, ist ethisch. Scharfe Soll ist ethisch. aber in Neapel ist nicht so.
Macht
ich habe nicht so viel Erfahrung in Deutschland, nur in Berlin. Und in Neapel kann passieren, ja, gibt es kein Problem mit Schärfe. So.
Sarah, ich stelle mir das ja ganz schrecklich vor, dass ihr die Restaurants auswählen musstet, dann musstet ihr ja überall essen.
Ja, das war wirklich schrecklich.
Wie oft musstet ihr in den 29 Restaurants essen, um zu wissen, das sind sie?
Nee, einmal reicht eigentlich.
Ja, ja. Okay.
Man muss einfach einmal die Pizza testen, um die Qualität der Zutaten verstehen zu können und dann, wie Manuele gesagt hat, einfach eine Nacht warten und sehen, wie viel Durst man bekommt danach.
Das ist der Test, ob es gut war oder nicht?
Ja, genau. Für den Teig ja. Wenn man viel Durst bekommt oder sich sehr schwer fühlt, viele Stunden danach, das heißt, dass der Teig gar nicht geruht hatte oder ganz wenig.
Kriminell.
So, das ist für heute, das merken wir uns. Wenn ihr demnächst eine Pizza esst und am nächsten Tag habt ihr einen Brand, wie nochmal was und müsst euch eine ganze zwei, drei Flaschen Wasser reinschütten, dann wisst ihr, es war keine gute Pizza, auch wenn sie sich vielleicht, wenn sie erstmal so geschmeckt hat. Wir sprechen gleich nochmal über italienische Esskultur mit Sarah und Emanuele. Viele in Deutschland mögen sie ja, aber mein Eindruck ist, wie bei Döner und auch chinesischem Essen, viele Deutsche verstehen unter Italienisch im Essen was anderes. Was wirklich italienisch ist und wie man auch als deutsche Kartoffel so ein geiles Saltimbocca oder ein Zucchini-Risotto hinkriegt, das hier in Ab 21.
Deutschlandfunk Nova.
10 Jahre lang bin ich jeden Sommer mit meiner Familie in die Toskana gefahren in Urlaub zum Zelten auf dem Campingplatz und trotzdem hat meine Mutter ihre Spaghetti Bolognese lange mit Maggi Fix gemacht. Ist nie so schlimm, war auch nicht so arg unlecker, aber es war halt nicht original Bolognese, also mit Maggi Fix auf jeden Fall. Die Deutschen und ihre Liebe zum italienischen Essen, unser Thema heute in Ab 21. Sarah Trovatelli und Emanuele Cirillo sind zu Gast Botschafter des guten Geschmacks aus Italien. Sarah, was gehört denn zur italienischen Esskultur dazu? Was ist ganz wichtig?
Okay, also die erste Sache ist für uns, dass Essen sehr, sehr wichtig ist. Und das bringt viele Sachen mit. Also zum Ersten, dass wir uns Zeit nehmen für das Essen, für die Vorbereitung natürlich. Wir haben Rezepte wie das Ragù alla Bolognese, die man stundenlang kochen kann. Mhm. Oder wie Manuele bei der Pizza gesagt hat, 72 Stunden ruhen lassen. Und dann nehmen wir uns Zeit natürlich auch für Essen. Es ist ganz wichtig für uns, am Abend vor allem mit der ganzen Familie zusammen sitzen, ohne Stress und langsam alles zusammen essen.
Was heißt lange sitzen? Wann fangt ihr an, wann hört ihr auf?
Also bei mir zu Hause um 8 fängt das Abendessen an und alle müssen pünktlich da sein.
Ach so,
sonst
ja.
Die Mama wird wirklich sauer.
So. Ganz kurz, kocht immer nur die Mama? Oder?
Also wenn ich zu Hause bin, ich helfe auch mit oder manchmal koche ich oder manchmal koche auch mein Vater. Er kocht ganz gut Fleisch, weil er auch Jäger ist.
Ach so,
Ja, bei mir in der Toskana isst man ganz viel Fleisch.
Wenn man einkaufen geht, also bei den Deutschen habe ich immer das Gefühl, wenn die einkaufen gehen, zack, 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 1, 2, 3, fertig und raus. Wie ist das und vor allem im Supermarkt und wie ist das in Italien? Auch viel Supermarkt, mehr Markt einkaufen, kleine Geschäfte, wo man die Leute kennt vielleicht auch?
Ich denke, hier kommt ein bisschen die Frage, Großstadt oder auf dem Land natürlich. Ja. Ich komme auf einem kleinen Dorf auf dem Land und da isst man viele Sachen direkt vom Garten fast. Also ich komme aus einer Familie, wo meine Oma haben einfach ein Feld gehabt und alles selber gebaut. Und mein Vater hat jetzt auch so Olivenbäume, sorry, und wir machen dann Olivenöl selber und viele auch
für
Frischbäume.
Euch.
Ja, für euch reicht das nur für euch, aber ja, also was wir selber machen können, machen wir selber, sonst natürlich müssen wir kaufen, aber wir sind auf jeden Fall auf die Qualität sehr aufmerksam.
Ja, du hast schon gesagt, die Rezepte sind sehr wichtig, das heißt, du kannst auch nichts verraten, aber kriegst du von deiner Mutter ein dickes Buch mit Rezepten, das du an deine Kinder weitergeben musst dann?
Ja, also fast. Also kein Buch, aber natürlich die Tradition ist mit euch und wir von Generation zur nächsten Generation weitergeleitet.
Emanuele, du kannst auch dein Pizzateigrezept nicht verraten, aber vielleicht kannst du erstens verraten, was sind eure zwei Spezialpizza für die True Italian Pizza Week?
Wir haben zwei Pizza. Eine ist eine ganz einfach Diavola. Mit
scharf.
Fior di latte Mozzarella, scharfe Salami und Basilikum und extra virgen Öl. Und eine Pizza mit Auberginen.
Das Melanzane?
Ist Melanzane, ja. Nach Funghetto-Art gekocht, so mit Pomodorini, mit Cherry-Tomaten. Und Basilikum und Mozzarella.
Wenn man jetzt zu Hause unbedingt auch eine neapolitanische Pizza, wenn ich eine neapolitanische Pizza machen will, kann ich das zu Hause?
Du kannst machen Pizza, aber keine neapolitanische Pizza ist richtig schwierig, weil wir machen in Ofen, das gehen bis 450 Grad. In 50 Sekunden, 70 Sekunden.
So kurz ist die
ja,
drin?
Ja, so kurz, neapolitanische Pizza ist ganz Schock.
Ach, krass.
Teig. Ja, so, deswegen ist es so,
dünn.
Aber wenn du etwas lernen willst, du kannst unsere Workshop von Pizzaiolo Napoletano ab 24. April machen und du kannst etwas lernen mit deinem...
Ja. 300 Grad kann mein Ofen.
Ist schon gut.
Ist okay.
Gut. Ja.
Vielleicht
ein
Pizzastein.
Ist ein bisschen knuspriger, aber kommt eine gute Pizza.
Jetzt haben wir so viel über italienisches Essen gesprochen. Wir müssen das deutsche Essen noch retten. Die Ehre des deutschen Essens retten. Gibt es irgendein deutsches Gericht, das in Italien beliebt ist und bekannt ist? Schnitzel mit Pommes. Gibt es irgendetwas?
Bier?
Natürlich.
Ich hasse italienisches Bier. Ich mag deutsches Bier.
Ist das bitter. Also deutsches Essen findet in Italien nicht statt?
Findet statt, kann ich nicht sagen. Aber ich habe ein paar Freunde, die Schweinachse in
Eisbein.
Deutschland gegessen haben. München vor allem.
Ja.
München ist näher für uns. Oder Eisbein, sagst du?
Eisbein?
Ja.
Wir kennen nicht keine Würste in Italien.
Nee,
aber von
nicht.
Unter, von Sur.
Vom Süden?
Ja. Von Deutschland?
Ja.
Kennen wir etwas Eisbein und Kraut.
Kraut.
Wie sagen. Ja. Kraut.
Ja.
Und finden wir in Pub oft, in italienische Pub mit Bier, aber deutsche Bier.
Aber italienisches Essen ist besser.
Ja, machen wir einen Mix. Deutsche Bier und italienische Pizza und das.
Sara Trovatelli, Sprecherin der True Italian Pizza Week und Emanuele Cirillo, Pizzeria-Besitzer aus Berlin. Vielen Dank für euren Besuch. Grazie mille.
Danke
Grazie.
Euch. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die größte Schmach im Straßenverkehr ist ja an der Ampel mit dem Rad als Rennradfahrer von einem E-Bike-Fahrer versenkt zu werden, der ohne Motor natürlich überhaupt gar keine Chance hätte. Schottner Ego, schwer gekränkt. Ich sag's euch, mir ist es neulich passiert und da habe ich beschlossen, ich hasse E-Bikes. Und dann, vergangenes Wochenende, habe ich welche gesehen, die in erster Linie anders aussahen als gewöhnliche Räder und E-Bikes, eher so wie Mopeds. Fahrräder von der Firma Unimoax, eine Berliner Firma. Ich bin da heute mal vorbeigefahren, natürlich ohne Motor, und habe mich mit dem Chef von Didianze, Andi Kranki, unterhalten über die Frage, wieso Räder wie Mopeds aussehen.
Ich habe euch vergangenes Wochenende auf dem Tempelhofer Feld gesehen. Vielleicht nicht euch, aber auf jeden Fall Fahrräder von euch. Und ich habe zuerst gedacht, puh, was machen denn die Motorräder hier? Hier dürfen doch eigentlich gar keine motorisierten Fahrzeuge. Ist das eine Reaktion, die ihr öfter bekommt?
Ja, sehr oft. Nicht direkt die, aber mindestens Leute, die sich umschauen und sich wundern. Und ganz ehrlich, sehen die Räder ja auch aus ein bisschen wie Mopeds, ein bisschen wie eine Honda Dax, eine Monkey oder sowas. Und das ist tatsächlich aber auch mit Vorsatz, weil wir letztendlich ein Mobil entwickeln wollten, was das Beste aus beiden Welten kombiniert. Also zum einen die Optik dieser Retro-Mopeds und zum anderen moderne Technik eines Elektrorads.
Mich hat es ehrlich gesagt so ein bisschen an so SUVs erinnert. Also man möchte eigentlich ein Fahrrad sein, aber weil es irgendwie geiler ist und ein bisschen fetter aussieht und vor allem auch die Reifen ja deutlich breiter sind. Was hat euch dazu motiviert, so ein Fahrrad zu bauen?
Also die direkte Erkenntnis kam tatsächlich aus dem Vermietgeschäft in Palma und auf Mallorca. Da einfach alle Räder, die wir dort ausprobiert haben, die Saison nicht oder nicht gut überstanden haben. Und dann möchtest du mal am Strand fahren oder auf dem Feldweg und trotzdem auf der Straße und jemanden mitnehmen. Und dann haben wir uns in der Wintersaison dort überlegt, wir versuchen mal selber was, haben uns den Markt angeschaut. Am Ende ist das dabei rausgekommen.
Stichwort Akku. Wie lang kann man mit dem Ding fahren und wie kann man den aufladen?
Die Reichweite ist ein bisschen abhängig von den Temperaturen, um die 40 Kilometer. Also wenn du minus 10 Grad hast, wie vor ein paar Wochen in Berlin, dann schaffst du die 40 Kilometer nicht. Aber bei Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, ist die Reichweite 40 Kilometer. Bei dem Fahrrad kannst du die Sitzbank hochklappen, sodass du nicht das Fahrrad irgendwie in die Wohnung oder ins Haus schleppen musst, sondern klappst die Sitzbank hoch, ziehst den Akku raus und schließt ihn mit dem Ladegerät an eine ganz normale, gängige Steckdose an.
Habt ihr schon mal selber oder von Kunden Probleme mit der Polizei gespiegelt bekommen, weil die vielleicht so eine ähnliche Reaktion hatten wie ich? Oh, Motorrad?
Ja. Hatten wir tatsächlich, hatte ich auch selber, da ich erst Kunde war und dann hier angefangen habe zu arbeiten und die Polizei ist es nicht gewöhnt, solche Gefährte auf den Fahrradwegen zu sehen. Tatsächlich verbauen wir aber 250 Watt Motoren, also 250 Watt Nennleistung, und die Räder fahren nicht schneller als 25 km/h und dadurch fallen wir wie die meisten Elektroräder in die Kategorie Pedelec, sprich du darfst sie ganz normal auf Fahrradwegen ohne Führerschein fahren. Und wir haben Aufkleber mit einer Selbstauskunft und den Daten auf dem Fahrrad, sprich auch die Polizei. Wenn sie dann jemanden anhält, ist ziemlich schnell klar, dass es normale zugelassene E-Bikes sind.
Warum habt ihr euch dann ausgerechnet Berlin als Standort ausgesucht? Ist das irgendwie so ein guter Ort, wo viel abgesetzt wird, oder ist es einfach cool, hier zu sein?
Also ich bin Berliner. Und zum anderen sind wir fast seit Gründung des Unternehmens mit der Factory hier in Berlin Kontakt. Mittlerweile ist die Factory auch an uns beteiligt mit einer Investition. Und in dem Zusammenhang konnten wir in die herrlichen Räume einziehen und haben hier einfach einen Standort, wo wir viel Platz haben, wo wir eine tolle Community haben, wo wir letztendlich auch mit Leuten bezüglich der Weiterentwicklung sehr einfach zusammenarbeiten können. Und so kam es alles zusammen.
Ist es ein guter Markt auch? Also gibt es viele Leute aus Berlin oder verkauft ihr in die ganze Welt?
Wir verkaufen in die ganze Welt. Also mittlerweile haben wir die Räder in über 40 Länder verschickt. Berlin ist natürlich gerade in Deutschland auch so eine Style-City. Da passt das Bike prinzipiell gut rein. Andererseits für die Cargo-Varianten ist Berlin auch gut, weil man sieht viele Cargo-Bike-Fahrer im Berliner Stadtraum. Und als zentraler Standort in Berlin eignet sich aus unserer Sicht Berlin exzellent.
Könntest du dir vorstellen, je wieder ohne E-Antrieb zu fahren?
Nee, ich habe auch kein Auto mehr. Ich hätte tatsächlich ein Problem, wenn ich mir aus irgendwelchen Gründen überlegen würde, wieder umzusteigen. Aber es macht für mich keinen Sinn. Ich kriege meine zwei Kids aufs Fahrrad und dadurch, dass ich Radwege benutzen darf und trotzdem bequemes, schnelles Fahrrad habe, sause ich den Berliner Stadtverkehr so gesehen davon und das möchte ich nicht wieder missen.
Andreas Kranki, Chef von Unimoax, Berliner E-Bike-Hersteller. Die bauen Räder, die eher aussehen wie Mopeds, was für die Fahrer dann ab und zu intensivere Gespräche mit der Polizei bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Brodsker Varos, Ostkroatien. Der Witwer Stepan Vukic teilt sein Leben mit einer Störchin, die nicht fliegen kann. Während alle anderen kroatischen Störche den Winter in Südafrika verbringen, muss die gehandicapte Marlena in Brodska Varos bleiben. Vukic, der die Störchin vor 15 Jahren mit einer Schussverletzung auffand, richtete Marlena in seinem Schuppen ein improvisiertes Kleinafrika mit Heizung und Aquarium ein. Der 71-Jährige badet die Storchendame regelmäßig und cremt ihr die Füße ein, damit sie fernab des afrikanischen Feuchtgebiets nicht austrocknen. Ich nehme sie mit zum Angeln, so Vukic, und wir sehen auch zusammen fern. Im Frühjahr muss Vukic sich vorübergehend von Marlena trennen. Dann baut er ein Nest auf dem Dach, wo sie den Sommer mit ihrem Storchenmann und den Nachkommen verbringt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.